Jetzt ist Herr Frank O. Lippmann zu uns gekommen aus Hamburg. Ich begrüße Sie, Herr Lippmann. Sehr schön. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag über die Balint-Gruppen und was das überhaupt ist. Manchen sicherlich ein Begriff, anderen noch nicht. Sie sind Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychotherapie und auch für innere Medizin und sind niedergelassen in eigener Praxis. Und ja, sind ein Fachmann und machen auch Supervision, Coaching. Und ja, vielleicht können Sie sich selbst auch noch mit ein paar Worten vorstellen, besser als ich das jetzt zu tun vermocht habe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Herr Peters, für diese Einführung schon mal. Also das meiste ist ja jetzt auch schon gesagt. Also vielleicht würde ich noch hinzufügen, dass ich eben Balint-Gruppenleiter bin, hier in Hamburg seit 4 Jahren und auch Ausbilder für Balint-Gruppenleiter bei der Deutschen Balint-Gesellschaft. Und eine andere Sache liegt mir noch sehr am Herzen. Das ist so ein spezielles körperorientiertes Verfahren, was auch in der Psychotherapie, in der Beratung und auch bei Körpertherapien Anwendung finden kann. Das ist das Focusing. Das wurde von einem amerikanischen Philosophen namens Schlendlin begründet. Und das spielt in meiner Arbeit und auch mit dem, was ich so anbiete, auch eine große Rolle. Ja, dann würde ich jetzt rübergehen und schon mal den Bildschirm freigeben, damit wir anfangen können. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Also herzlich willkommen. Ja, kann man sehen, auch an Sie.
Super. Ja, alles gut.
Herzlich willkommen auch an Sie vor den Bildschirmen zu Hause. Ich habe eben bei meiner Vorreferentin schon mal zum Schluss mitgemacht, diese Übung. Das fand ich sehr schön, auch schon mal als Idee, um Gruppen wieder zum Leben zu erwecken oder wach werden zu lassen. Das habe ich mir gleich gemerkt. Und ansonsten würde ich gerne zum Einstieg Ihnen einfach eine kleine Anekdote erzählen. Also ich glaube, es wird jetzt so sein, dass mein Vortrag etwas theoretischer Natur ist, aber ich hoffe, dass Sie trotzdem was mitnehmen können. Diese kleine Geschichte geht so, dass Sie sich oder dass man sich mal vorstellt, man geht im Wald spazieren und hört ein durchdringendes Geräusch und da begegnet man einem Mann mit einer Kettensäge, die offensichtlich so stumpf ist, dass die Arbeit sehr mühsam ist. Er sieht sie und stellt die Säge ab und sie kommen ins Gespräch und sie fragen ihn, warum lassen Sie die Säge nicht schärfen? Dann könnten Sie wieder viel besser arbeiten. Und da wischt sich der Mann den Schweiß von der Stirn und sagt, dafür habe ich keine Zeit, ich bin eh schon im Rückstand. Soweit die kleine Geschichte. Und vielleicht sind wir geneigt, ein bisschen darüber zu schmunzeln. Aber ich glaube, dieses Phänomen, was da beschrieben wird, das gibt es überall, wo Menschen arbeiten. Und vielleicht werden Sie mir zustimmen, dass die professionelle Arbeit mit anderen Menschen, wie Sie sie ja auch praktizieren oder praktizieren werden, eine schöne und verantwortungsvolle Tätigkeit ist, die uns aber auch belasten und vor besondere Herausforderungen stellen kann. Denen wir dann gerade im Lichte der Professionalisierung auch gerecht werden wollen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Ihnen vorkommen kann, dass bei guter Ausbildung und bester Absicht sich in der Behandlung Ihrer Klienten oder wie Sie es nennen, oder Patienten, vielleicht nicht immer so der Erfolg einstellt, wie Sie das erwartet haben, dass es mal so ein Gefühl gibt, dass es mühsam wird, anstrengend und Sie vielleicht auch manchmal etwas ratlos zurückbleiben. Was ist da eigentlich los? Was passiert da zwischen mir und dem Patienten? Vielleicht sogar Gefühle aufkommen, wie dass man genervt ist oder keine Lust hat und gar nicht so richtig weiß jetzt warum. Und wir ja als Behandler eigentlich immer denken, dass wir offen und freundlich und sowas sein wollen, aber es vielleicht gar nicht immer können. Und wenn solche Empfindungen oder solche Fragen auftauchen, sind wir an einer Stelle, wo möglicherweise die Balint-Gruppe auch weiterhelfen kann. Dann würde ich Ihnen mal jetzt vorstellen, zeigen, worüber wir sprechen wollen, also die kurzen Überblick über die Methode und die Person und natürlich auch die Ziele der Arbeit. Wie geht so eine Gruppe vor? Wie funktioniert sie? Was kann sie einem bringen und was nicht? Und wenn wir noch Zeit haben, vielleicht noch etwas zur Literatur oder zur deutschen Balint-Gesellschaft. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass ich jetzt aus historischen Gründen von der Arzt-Patient-Beziehung spreche. Und das ist historisch richtig, aber es ist genauso richtig, dass das Prinzip dieser Gruppenarbeit für alle geeignet ist, die jetzt irgendwie mit Patienten oder Klienten oder mit anderen Menschen zusammenarbeiten, wo es um eine Beziehung geht oder um Beziehungsgestaltung geht und wo in der Beziehung auch unbewusste Prozesse eine Rolle spielen können. Insofern gibt es auch am meisten diese Gruppen zwar bei und für die Ärzte, aber es gibt es auch zum Beispiel für Lehrer, die mit schwierigen Schülern oder Eltern zu tun haben, auch für Rechtsanwälte, auch für andere. Dann beginne ich mal kurz etwas zu sagen zu dem Begründer. Also das Wort Balint-Gruppe kommt von einem ungarischen Arzt, der in Budapest aufgewachsen ist und der diese Fortbildung ursprünglich für Hausärzte entwickelt hat. Er ist ein jüdisch-orthodox erzogen worden, in eine Arztfamilie hineingeboren worden, war frühzeitig daran interessiert, an der Medizin, hat auch Medizin studiert, lernte dann aber die Schriften 1918 von seiner Freundin kennen, von Sigmund Freud, und war dann davon begeistert und hat beschlossen, auch Psychoanalytiker zu werden, und ist dafür nach Berlin gegangen. Das war damals ein Mekka dafür und hat da seine Ausbildung begonnen. Und wie es so war in der Zeit, in den 30er Jahren musste er als Jude dann fliehen und ist nach England gegangen und hat dort diese Gruppenarbeit entwickelt. Was war nun sein Anliegen als Mediziner einerseits und Psychoanalytiker andererseits, also der sich mit dem Beziehungswissen befasst hat, war es ihm wichtig, die moderne Medizin mit den Erkenntnissen der Beziehung und der Beziehungsmedizin zu verbinden und eine Medizin des ganzen Menschen zu schaffen. Seine These war, dass das am häufigsten verordnete Medikament in der Behandlung der Arzt selber sei, ohne dass aber die Nebenwirkungen und Wirkungen der Person des Arztes überhaupt bekannt war. Also die Pharmakologie des Behandlers, darüber gab es nichts. So war es ihm ein Anliegen, das beides zu verbinden und wir würden vielleicht heute sagen, eine ganzheitliche Sichtweise oder eine psychosomatische Sichtweise oder eine personenzentrierte Sichtweise zu etablieren. Sein Hauptziel war dann also nicht weitere lauter kleine Therapeuten auszubilden, sondern den Ärzten erfahrbar zu machen, wie sie eigentlich auch wirken und wie sie eigentlich sind und arbeiten und Einfluss nehmen. Und hat dann eine Zeitungsanzeige aufgegeben und praktische Ärzte gebeten, in die Gruppen zu kommen, das zu erkunden, und hat diese Gruppen Training cum Research genannt. Im Sinne von Training, sensibles Zuhören lernen, die Hintergründe erfassen, zu verstehen, dass manchmal körperliche Symptome wie eine Eintrittskarte sind, um etwas zu besprechen, was eigentlich mit dem körperlichen Symptom gar nichts zu tun hat. Konflikte, und Schwierigkeiten im Leben dafür zu sensibilisieren. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt, zu sehen, dass jede Profession bestimmte Mythen hat, bestimmte blinde Flecken hat, ansozialisierte Verhaltensweisen, die man gar nicht so merkt, und diese auch zu erforschen. Aus den Gruppen kam dann zum Beispiel raus, dass viele Ärzte damit zu tun hatten, dass sie so glaubten, eine Offenbarung darüber zu besitzen, was das Beste für den Patienten sei, was er hoffen sollte, was er dulden müsste. Und dass es seine Pflicht sei, den Patienten, den Unwissenden, zu bekehren. Er hat das dann die apostolische Funktion des Arztes genannt. Und aber auch gesagt, dass eben jede Profession hat ihre eigenen Mythen. Und wenn sich eine Profession entwickeln will, dann kann sie nicht einfach immer nur dazulernen, sondern muss auch manche Sachen verlernen und manche Dinge auch hinterfragen. Insofern, verkürzt gesagt, war jetzt das Ziel dieser Arbeit in den Ärztinnen und Ärzten, eine Umstellung in der Einstellung zu hervorzurufen, also nicht irgendwie bestimmte Verhaltensweisen anzutrainieren, sondern tatsächlich etwas innerlich zu verändern. Und so hat er dann als Ziel beschrieben, ach, das ist übrigens ein Buch, in dem das veröffentlicht wurde, 1957, die Ergebnisse seiner Gruppen, wo er das erforscht hat. Und das ist jetzt das Ziel der Baden-Gruppenarbeit, dass es eine berufsbezogene Selbsterfahrung sein solle, mit dem Ziel einer begrenzten, aber wesentlichen Umstellung in der Persönlichkeit des Arztes. Ich möchte hier immer ergänzen, dass wir natürlich auch Ärztinnen damit meinen und werde es vielleicht manchmal dann mitsagen und manchmal aber auch vergessen mitzusagen. Wenn wir es allgemeiner halten, ist es eine an die berufliche Rolle gebundene Selbsterfahrung und wo jetzt nicht die biografischen Eigenarten der Gruppenteilnehmer analysiert werden, sondern die Professional-Client-Beziehung. Das ist das Ziel und das geschieht natürlich, indem man in Ruhe einen Blick auf die eigene Arbeit mal tun kann, mit Hilfe der Gruppe. Also nicht einfach nur arbeiten, sondern das Arbeiten auch zu reflektieren im Hinblick auf die Erlebnisse mit den Patientinnen und Patienten, die man hat. Auch vielleicht frustrierende Erlebnisse oder Gefühle zuzulassen und auch zu besprechen, schwierige Patienten besser zu verstehen. Das war also das Ziel und ich würde jetzt weitergehen, wie so eine Balin-Gruppe arbeitet. Die Gruppe sitzt im Kreis zusammen, das ist ja heute ganz selbstverständlich, es war es damals aber nicht. Für Balin war es das Anliegen, eben auch eine Form der Vermittlung von Beziehungswissen weiterzugeben, die sich unterscheidet von einer klassischen Vorlesung, die ja auch ihren Wert hat, wo man jetzt im Frontalunterricht etwas vermittelt, was ja für bestimmte Dinge auch sehr wertvoll ist. Aber hier sollte es nun darum gehen, dass alle Teilnehmer gleichrangig auf Augenhöhe zusammenkommen und miteinander über besondere Fälle oder schwierige Fälle oder belastende Fälle sprechen. So eine Gruppe hat meistens 9 bis 12 Teilnehmer und es gibt einen ausgebildeten Gruppenleiter oder sollte es geben, der das Ganze moderiert. Und methodisch ist es jetzt so, dass gefragt wird, wer hätte denn so eine Begegnung, die ihm irgendwie noch nachhängt oder die irgendwie schwierig war oder die bestimmte Gefühle oder Unverständnis hinterlassen haben, dass es dann zu einer Fallschilderung kommt aus dem Gedächtnis ohne Aufzeichnung. Also das ist ganz wichtig. Es geht nicht, man muss sich nicht vorbereiten, sondern man kann so, wie man es in Erinnerung hat, so eine Begegnung mit einem Patienten vorstellen. Das geht vielleicht ein paar Minuten. Und allein durch das, wie es referiert wird oder wie es erzählt wird, was weggelassen wird, was vielleicht auch vergessen wird, entsteht schon etwas, was Bedeutung trägt und sich auf die Gruppe überträgt. Dann haben wir meistens noch so eine Möglichkeit, bestimmte Sachfragen zu stellen. Also zum Beispiel, da können dann medizinische Fragen vielleicht noch besprochen werden, das Aussehen oder den Beruf oder auch die Familiensituation. Die werden kurz besprochen. Und dann passiert etwas, wo der Referent oder die Referentin, also die Fallvorstellerin, gebeten wird, sich ein Stück zurückzusetzen aus dem Kreis heraus und zuzuschauen, wie jetzt die Gruppe mit dem Material, was sie gehört hat, arbeitet. Die Gruppe wird aufgefordert, nach Gefühlen zu schauen, nach eigenen Stimmungen, nach Bildern, nach Fantasien, die durch diese Schilderung entstanden sind. Und es entsteht dadurch ein komplexes Bild von der Arzt-Patient-Beziehung mit den Aspekten, die vorher vielleicht auch gar nicht zutage traten oder gar nicht bekannt waren. Das kommt auch daher, dass jetzt die Gruppenteilnehmer ganz verschiedene Menschen sind und ganz verschiedene Perspektiven einnehmen. Also zum Beispiel die Perspektive des Vorstellenden, Perspektive des Referenten, seiner Familie, seiner Institution. Und dadurch entsteht eben ein sehr lebensnahes und komplexes Bild, was neue Aspekte hervorbringt. Es wird nicht in dem Sinne eine sofortige Lösung angestrebt, sondern wir gehen davon aus, dass wenn die unbewussten Aspekte von einem Beziehungsgeschehen transparent werden, sich schon etwas Neues ergibt. Es geht eher darum, also verborgene Gefühle, abgewehrte Dinge sichtbar und spürbar werden zu lassen und zugänglich zu machen. Und man bekommt auch Anregungen für die eigenen blinden Flecke. Das geschieht, also wenn ich jetzt einen Fall vorstelle, schon indem ich zuhöre oder zuschaue, wie die anderen dann damit umgehen und was da alles für Ideen zu kommen. Letztlich ist es so, dass wir natürlich anstreben und häufig ist es auch so, dass ein neuer oder hilfreicher oder veränderter Zugang zu dem Patienten entsteht, was sich aber häufig erst in der manchmal sofort, aber häufig auch erst in der nächsten Begegnung mit einem Patienten niederschlägt, weil der Behandler oder die Behandlerin ist anders nach so einer Sitzung. Wir begegnen dem Patienten anders und kurioserweise ist es manchmal so, vielleicht kennen Sie das Phänomen ja auch, wenn Sie mal über einen Patienten gesprochen haben oder Supervision gemacht haben, dass der Patient eigenartigerweise auch anders ist, als würde er irgendwie was davon mitgekriegt haben, dass man sich mit ihm befasst hat. Der theoretische Background ist das Konzept ja aus der Psychoanalyse von Übertragung und Gegenübertragung. Also wir gehen davon aus, dass jetzt im Hier und Jetzt, wenn wir einen Patienten treffen, dass er natürlich mit bestimmten Wünschen und Vorstellungen an uns herantritt, bestimmten Erwartungen. Und auf der einen Seite vielleicht auch Befürchtungen, die aus der früheren Lebensgeschichte kommen oder bestimmten Vorannahmen uns begegnet und uns als Behandler auch eine bestimmte Rolle zuweist, die eine bestimmte Position zuweist, die erstmal für beide unentdeckt oder unbewusst sein kann. Und der Behandler auch wieder aufgrund seiner eigenen Geschichte und seinem eigenen Gewordensein auf eine bestimmte Weise darauf reagiert, sodass da manchmal so eine ein Beziehungsgeflecht entsteht, was nicht unbedingt funktional sein muss für die Behandlung. Balint hatte auch gesagt, dass also die emotionale Einstellung in der Situation der Behandlung von einer hohen Bedeutung ist für den Erfolg der Beratung und für den Erfolg einer Behandlung. Und praktisch sieht das so aus, dass es manchmal dieses Spiegelungsphänomen gibt. Das ist ein Begriff, der ist heute bei Supervisionen ganz gang und gäbe, aber früher war das also noch nicht so bekannt. Also, dass sich durch diese Schilderung der Begegnung mit dem Patienten etwas überträgt und dann in der Gruppe sich neu inszeniert, ohne dass man das zunächst merkt, dass da so eine unbewusste Inszenierung ist. Plötzlich fangen vielleicht zwei Teilnehmer an, sich zu behaken. Und der eine wird vielleicht dominant und will darauf beharren, dass seine Ansicht die richtige ist. Und ein anderer, der Gegenspieler, versucht dagegen anzugehen. Und dann hat man vor den Augen etwas, was mit der Arzt-Patient- oder Behandler-Klient-Beziehung zu tun hat. Und es fällt einem manchmal wie Schuppen von den Augen, was eigentlich da im Hintergrund gelaufen ist, was man vorher gar nicht so gedacht hätte. So sieht das aus, einfach ganz normal, ist ja nichts Besonderes, so im Kreis sitzend. Und das ist jetzt ein Bild von einer Tagung, wo dann auch noch drumherum Leute sitzen. Das ist eingeführt worden von Balint, weil zu viele Leute sich interessiert hatten, dann gar nicht alle in so einem Kreis arbeiten konnten. Und dann wurde ein Außenkreis gebildet, der das Ganze mitverfolgt hat und später dann auch mit in das Gruppengespräch mit einbezogen wurde, weil der Außenkreis konnte wieder Dinge erkennen, die der Innenkreis nicht richtig gemerkt hatte. Ja, das war das Spiegelungsphänomen, was ich auch noch beschreiben wollte. Jetzt gehe ich mal weiter. Hier kommt ein Bild von einem Kuchen, von einem Gugelhupf. Ein schöner Kuchen, der gut schmecken kann, wenn es gute Zutaten gibt und auch eine bestimmte Form natürlich braucht. Die Form der Balint-Gruppenarbeit ist so, dass in der Regel hier im deutschsprachigen Raum 1,5 Stunden verwendet werden, um einen Fall zu besprechen. 1,5 Stunden, 90 Minuten scheint wie eine sündhaft lange Zeit, die sich aber lohnt, weil dann sich die ganze Inszenierung entfalten kann und sich eine Menge entwickeln kann. Es gibt aber auch im angloamerikanischen Bereich die Tendenz, 2 Fälle in einer Sitzung zu besprechen, also 45 Minuten pro Fall. Das ist auch etwas, was möglich ist und auch gut geht. Und wenn wir das den Gugelhupf, die Zutaten übertragen auf die Balint-Gruppenarbeit, dann brauchen wir dabei Folgendes. Wir haben die Gruppenzusammensetzung. Wir haben Balints Aufforderung, Think Fresh im Sinne von frisch zu assoziieren, frech zu assoziieren, also nicht zu zaghaft und zu zögerlich sein. Das, was aufkommt als Reaktion auf die Schilderung, auch auszusprechen. Übrigens, in dieser Phase, wo das ausgesprochen wird, wird die Referentin nicht angesprochen. Die ist wirklich außen vor und wird eine Weile nicht irgendwie reingezogen in Dialoge, muss sich nicht verteidigen oder irgendwie sowas machen, sondern sie hat ganz in Ruhe Zeit, sich das Geschehen anzugucken. Mut zur eigenen Dummheit, eben auch das, was man nicht weiß oder was, wo man Fragezeichen hat, was man nicht verstanden hat, zu äußern. All das kann dazu beitragen, um die Hintergründe, das darunterliegende aufzuklären. Und dafür brauchen wir aber insgesamt eine freundliche und wohlwollende Gruppenatmosphäre. Das ist etwas, was schon in den ersten Stunden einer Gruppe sozusagen auch gelegt werden muss, dass das entsteht. Und umgekehrt führt diese Art der Gruppenarbeit mit freundlichen und geduldigen Zuhörern wiederum zu dieser Gruppenatmosphäre und ermöglicht dann, dass Vertrauen entsteht und man sich äußern kann. Absolute Schweigepflicht ist erforderlich, sonst funktioniert das Ganze nicht. Was kann sie mir bringen? Ist vielleicht aus dem jetzigen schon deutlich geworden, was ich gesagt habe. Es bringt eine Professionalisierung. Das Verhaltensrepertoire wird erweitert. Wir können mehr verstehen, was noch dahinter ist. Und der andere wichtige Punkt neben diesem Training und Research, was Balint beschrieben hat, ist die emotionale Entlastung. Man hat ja die Gelegenheit, vielleicht sonst nicht immer so oft auch mit anderen, wenn man alleine arbeitet, in Ruhe, wohlwollend, freundlich die Dinge zu besprechen, wo auch mal irgendwas hakt oder wo man nicht so glücklich mit ist. Man kann also die damit verbundenen Ängste und Schwierigkeiten kanalisieren und tut sich selber damit auch etwas Gutes. Also es ist auch, wenn man so will, eine Art Prophylaxe oder eine Burnout-Prophylaxe. Und es kommt den Patienten zugute, weil man ja plötzlich Interesse wecken kann, sogar an den Patienten, die man zuvor als unangenehm oder schwierig erlebt hat. Ich sehe das manchmal bei den in der Gruppe, dass die Teilnehmer dann sagen, so, also das, weil jetzt habe ich, nachdem mir das alles so unangenehm war mit dem Patienten, ich freue mich jetzt eigentlich darauf, den mal wieder zu treffen, weil irgendwie ein ganz anderer Background jetzt entstanden ist. Dazu gibt es auch viel Literatur, dass das etwas bringen kann. Ich habe jetzt kurz vor der Konferenz hier mal in der Gruppe selber, in zwei Gruppen selbst nachgefragt, was sagen die Leute. Also es hat irgendwie was Stärkendes, was dieses ist ja ein allgemein bekanntes Gruppenphänomen auch, aber dieses geteiltes Leid ist halbes Leid und sich mitteilen können, gemeinsame Anteilnahme ist schon mal etwas Stärkendes. Dann gibt es neue Ideen, also Belebung, frische Energie, Inspiration. Und es hat auch etwas mit Verdauen zu tun, also mit Sacken lassen. Und einer sagte, denn so, wenn er was hat da in der Praxis, es ist ein Gastroenterologe, also mit auch einem hohen Durchlauf an Patienten, wenn denn da was ist, wenn er dran denkt und weiß, ja gut, wir haben dann wieder Gruppe, 14-tägig ist häufig so eine Gruppe, kann aber auch einmal im Monat sein oder noch weniger, dann wird es schon besser. Was tut die Gruppe nicht? Es ist keine Supervision, die einem sagt, wie man seine Arbeit zu tun hätte im Sinne des fachlichen Vorgehens. Sie liefert keine einfachen Antworten, kann nicht alle Probleme des Behandlers mit seinen Patienten lösen. Ja, das ist hier vielleicht nochmal ganz gut. Also wenn man Supervision so versteht, dass jetzt eine Methode beigebracht werden soll, also jetzt eine Behandlungsmethode, eine therapeutische Methode zum Beispiel oder in einem medizinischen Fach, dann sagt die Balint-Gruppe nicht, du musst das so machen. Und hat auf der anderen Seite aber wiederum, wenn man den Begriff Supervision weiterfasst, das Potenzial, Schwierigkeiten, die sich in der beruflichen Tätigkeit, in der Ausübung ergeben, aufzugreifen. Es ist auch keine Therapiegruppe, weil in der Therapiegruppe geht es zum Beispiel darum, die Beziehungen der Gruppenteilnehmer untereinander zu reflektieren oder auch Einfälle einzuladen zur Lebensgeschichte des Gruppenteilnehmers. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht es darum, wirklich am Fall entlang die Selbsterfahrung und die Eigenarten aufzugreifen und aufzudecken. Es ist insofern eine ich-schonende Methode, weil wenn jetzt jemand sehr ins Persönliche geht, ein Teilnehmer bei dem, und so, dann würde ich das oder wird es der Gruppenleiter unterbrechen. Gut, und es geht auch nicht darum, die richtige Diagnose zu stellen. Ne? Das ist eine andere, das ist eine andere Nummer. Das ist vielleicht aus Zeitgründen jetzt nicht mehr. Wir sind ja schon recht weit. Das ist ein schönes Buch, falls Sie mal nachlesen wollen. Heide Otten war Geschäftsführerin von der Deutschen Walischen Gesellschaft, auch mal von der Internationalen Gesellschaft Präsidentin. Da steht sehr viel nochmal drin. Und das ist die Gesellschaft, die ja das Ganze hier am Leben gehalten hat und auch dafür gesorgt hat, was in Deutschland einmalig ist, im weltweiten Verbund, dass die Balint-Gruppenarbeit ein obligater Bestandteil sogar von der Facharztausbildung für Allgemeinmediziner, für Gynäkologen, für alle Psychofächer und auf Schmerztherapeuten zum Beispiel geworden ist.